Hallo und herzlich willkommen zum Cyber Wellness Podcast, Staffel Nummer 2, Humans Improve Cyber, Folge Nummer 1. Moin, lieber Nermin.
Servus, liebe Eva.
Na, wie ist die Lage?
Tja, wir haben Eisregen hier, von daher bin ich froh, hier im Warmen zu sitzen und nicht draußen unterwegs zu sein.
Oh ja, ich auch. Und wir haben spannende Themen dabei. Du hast es so schön angeteased in unserer Vorfolge. Erzähl mal, worüber reden wir heute?
Genau, also für die, die den wahnsinnigen Teaser verpasst haben, nochmal kurz als Zusammenfassung. Genau, wie gesagt, wir haben in der ersten Staffel darüber gesprochen, was im Grunde genommen Mensch alles irgendwie falsch machen könnte oder worauf er immer wieder reinfällt. Diese Staffel wird mehr in dem Fokus sein, wie, was können wir, und wir können ganz viel beeinflussen, wir als Menschen in Richtung von IT-Sicherheit und Cybersecurity. Genau, und diesmal geht es ein bisschen mehr ins Unternehmen rein. Wir haben, glaube ich, in der ersten Staffel oft auch mal erzählt, jeder hat so seine Rolle, jeder hat so seine im Grunde genommen Verantwortung. Und worüber ich heute ein bisschen sprechen will, ist tatsächlich über die Hierarchie von Verantwortung. Hierarchie ist immer irgendwas, was im Grunde genommen immer so ein bisschen negativ aufstößt. Liest es auch oft in den Stellenanzeigen, wo drin steht, ja, hier werben wir um die Leute, weil wir haben auch eine flache Hierarchie. Da kann ich grundsätzlich jeden warnen davon oder jeder, der in ein Interview dahin geht, hinterfragt das. Und eine flache Hierarchie heißt nicht unbedingt eine gute Hierarchie oder dass es eine gute Kultur ist. Manchmal ist irgendwie so ein schnelles Nein für irgendeine Entscheidung auch nicht wirklich irgendwie reflektiert oder informiert. Wie auch immer, die Hierarchie der Verantwortung soll auch ein bisschen so aufzeigen, dass das eine machbare Mission ist, dass man in der eben nicht alleine ist, sondern im Grunde genommen jeder durch das Unternehmen hinweg seine Rolle dazu beiträgt. Angefangen tatsächlich eben bei den klassischen Mitarbeitern. Jetzt haben viele wahrscheinlich einfach so ein bisschen dieses, ja, kommt eine E-Mail rein, Phishing, klickt auf irgendwas, passiert irgendwas, aber oft wird ja quasi der Mensch an der Stelle ja so referenziert als Markus Beyer, falls ihr zuhört, schöne Grüße, aber immer so als dieses schwächste Glied in der Kette, das ist ja etwas, worüber sich ja furchtbar immer aufregt, verständlicherweise, aber an der Stelle ist es tatsächlich einfach auch so, dass wir sagen, okay, es ist im Grunde genommen aber auch die erste Verteidigungslinie. Das heißt, das ist da schon mal die Stelle, wo wir unheimlich viel schon mal irgendwie aufbauen können und auch Investitionen uns sparen können, wenn wir diese Linie, die wir aus unternehmerischer Sicht eh schon bezahlen, im Grunde genommen befähigen, dass sie im Grunde genommen Teil dieser Kette sind, indem man einfach sagt, okay, die erkennen am ehesten, wenn irgendwas nicht abläuft, wie es sein sollte. Das sind diejenigen, die im Grunde genommen diese ganzen Regelwerke und Policies, die man irgendwie erstellt, verstehen müssen, um auch einhalten zu müssen, damit sie halt damit einfach irgendwie befähigen sind. Und wenn man dann denen auch aufzeigt, wie sie sowas erkennen, was sind so diese Anomalien, auf die sie gucken können, wo sie am besten auch melden können, damit es im Grunde genommen in die richtige zur nächsten Verantwortungsstufe geht, wie tatsächlich vielleicht irgendwelche Security-Teams oder Helpdesks oder Leitungen, bis es tatsächlich hin zum sag ich mal, IT-Entscheider, CISO oder wie immer gibt. Das sind so diese verschiedenen Stufen, die wir in den nächsten Folgen auch besprechen werden. Aber wie gesagt, dieser klassische Mitarbeiter ist das oft der unterschätzteste, aber auch tatsächlich der meist angegriffene Vektor. Und da lohnt sich durchaus einfach mal, auch zu investieren, nicht nur monetär, sondern tatsächlich auch in Zeit und in Wissen.
Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, wir haben jetzt also gesagt, die Hierarchie in Cyber sozusagen, ne, oder für Insecurity-Themen sozusagen. Wir sagen, wir haben die, also ist es dann die First Line of Defense, der normale Mitarbeiter, der im Unternehmen eben ganz normal arbeitet und dort seine Sicherheitsthemen integrieren muss. Was kommt dann als nächste Stufe? Also ich will mir das jetzt so bildlich vorstellen. Ich habe jetzt, du hast das auch in deinem Artikel so schön gemacht, wir haben die Säulen, ja, also wir haben einmal unten das Grundgerüst, das sind alle. So, und wie baut sich das weiter auf, diese Hierarchie?
Genau, also die nächste Stufe ist tatsächlich, okay, wenn man tatsächlich sowas hat, oder tatsächlich irgendwas erkennt hat, ergibt man das ja quasi jemanden, der etwas mehr Wissen und Erfahrung bei der sowas hat. Und das sind dann quasi so die klassischen Security-Teams. Oft wird das irgendwie kanalisiert, vielleicht durch irgendein Helpdesk, weil vielleicht kann man auch nicht unterscheiden, was ist eine tatsächlich eine normale in Anführungsstrichen betriebliche Störung oder ist es tatsächlich verbunden mit irgendwas Sicherheitsrelevanten? Das heißt, die nächste Stufe sind tatsächlich dann die Security-Teams, die dann das auffassen. Je nachdem, wie umso besser es quasi vorgeprüft oder vorqualifiziert wurde durch die, wie du es genannt hast, First Line of Defense ist, umso besser und effektiver kann dann quasi die zweite Stufe arbeiten, indem man tatsächlich sich dann darauf fokussiert. Das heißt, dort wird im Grunde genommen die Bedrohung verifiziert, geprüft, vielleicht auch erste Maßnahmen eingeleitet. Und in der Hierarchie geht es dann tatsächlich weiter, sollte es tatsächlich irgendwas Größeres sein, dann muss quasi im Grunde genommen sowas wie eine Security-Leitung irgendwie aktiviert werden, vielleicht so als nächste Eskalationsstufe. Vielleicht muss irgendwie gewisse Teile abgeschaltet werden. Das macht nicht das Security-Team, aber im Grunde genommen sind die, die das quasi vorbewerten. Und wenn quasi da irgendwas, dann wird da entschieden, wird das versucht, dann zu dieses Problem zu lösen. Daraus gibt es Erkenntnisse, wo man halt tatsächlich halt daraus lernt, wie man das in Zukunft besser, effektiver, schneller machen kann. Das heißt, dann geht es zur obersten Entscheidungsebene, wo man sagen kann, wir haben das und das erkannt, das war quasi unsere Schwäche, das so und so könnte man besser sein. Lieber CISO oder wie auch immer, entscheide, wie wir das lösen wollen. Wollen wir, keine Ahnung, hier in Trainings, oder wollen wir tatsächlich hier mehr die Kollaboration in Zukunft üben, damit die Kommunikation besser läuft. Das sind so grob diese verschiedensten Ebenen, wo man sagen kann, von IT-Mitarbeiter zu quasi der ersten Stufe des Security-Teams, um das zu bewerten, der Stufe drüber, um tatsächlich halt geschäftliche Maßnahmen tatsächlich dann auch bestätigen zu können, Empfehlungen auszusprechen, eben dann für die oberste Entscheidungsebene, wie will man das als Unternehmen dann tatsächlich in Zukunft besser machen, steuern, reduzieren. Einfach aus Business-Perspektive, weil es nicht darum geht, irgendwie Security-Maßnahmen zu befriedigen, sondern es geht darum, tatsächlich das Geschäft aufrechtzuerhalten.
Okay, und ich habe jetzt noch eine Frage. Warum denkst du, ist es notwendig, über diese Hierarchien zu sprechen? Welche Probleme adressiert das denn, ein mangelndes Verständnis darüber? Also warum hast du da auch zum Beispiel in deinem Artikel so explizit darauf hingewiesen? Was sind Situationen, die du triffst, wo du denkst, dass diese Bewusstheit die Situation verbessern könnte?
Also es ist tatsächlich auch so ein bisschen eben durch Studien belegt, dass die meisten, und das, was ich so in meinen 20 Jahren jetzt irgendwie gesehen habe, dass die meisten IT-Security, nennen wir es mal Strategien oder sowas, immer sehr, sehr reaktiv sind. Das heißt, immer es muss irgendwas passieren. Und es ist irgendwie auch klar belegt bei alles, was man quasi präventiv, gibt ja so einen Daumenwert, eine präventive Maßnahme kostet ein Drittel der reaktiven Maßnahme.
Ah ja, okay.
Das heißt einfach auch schon von Kostensicht raus, wenn du es quasi von vornherein machst, klar ist es ursprünglich, ist es ein bisschen mehr Geld oder mehr Aufwand, den ich betreiben muss, aber dieser Aufwand, den ich initial von Anfang an betreiben müsste, ist wesentlich kleiner, als wenn ich tatsächlich irgendwas passiert ist und ich dann reaktiv handeln muss. Und wir wissen ja nach wie vor, dass es einfach wir dieses Skill Gap haben, dass wir einen ungeheuren großen Fachkräftemangel haben. Aktuell spricht man irgendwie so irgendwie 4 Millionen offene IT-Stellen, IT-Security-Stellen weltweit.
Wahnsinn, oder? Das ist so viel.
Ja, und es wird immer mehr. Und ich glaube, klar, jetzt diese ganze KI-AI-Geschichte, das trägt dann natürlich auch ein bisschen dem Ganzen auch nochmal in gewissen Maßen bei. Okay. Aber man sieht im Grunde genommen auch, dass die Kosten pro Incident, der tatsächlich passiert ist, also wir, keine Ahnung, vor 2020, wo diese Studien angefangen haben, waren wir irgendwie so bei 2 Millionen im Schnitt, der an Kosten, die für so einen Sicherheitsvorfall entstehen. Aktuell sind wir bei knapp 5.
Wow.
Und das heißt, man hat aber trotzdem immer die gleichen Fehler gemacht und das kommt zu dem Punkt, warum ich den Artikel dann geschrieben habe. Man hat es immer wieder versucht, technologisch zu lösen. Und das heißt, man gab es wieder mal irgendein Herstellerversprechen, auf das man geglaubt hat und das löst das Problem, sei es, keine Ahnung, Menschen von Identitäten oder Schutz oder wie auch immer. Und oft ist es tatsächlich einfach so, dass man im Haus schon eigentlich alle Möglichkeiten hat, um zumindest diesen Impact von sowas einfach schon zu reduzieren. Das heißt, das Risiko oder die Folge von sowas, auch wenn es passiert, die Folge davon einfach zu reduzieren, weil im Grunde genommen die Leute miteinander gearbeitet haben. Und das, was mich so getriggert hat, war einfach so diese Sache, dass egal, ob ich irgendwie ein CISO fühlt sich von vornherein irgendwie gleich überfordert, weil er denkt, alles alleine machen zu müssen. Dann hast du einen IT-Leiter, einen Security-Leiter, der sagt, okay, die Geschäftsführung hört nicht auf mich und ich habe hier irgendwie Leute, die ich irgendwie entertainen muss. fühlt sich im Grunde genommen auch da schon in so einer hoffnungslosen Position. Dann ist es, hast du den Security, sagen wir mal, klassischen Analysten, der tagtäglich mit sowas arbeitet. Es ist sehr wiederholend, es ist immer wieder die gleichen Job, es ist sehr viel Verantwortung, weil man quasi man fühlt sich so quasi als wieder da, auch an der Stelle als alleinige Kette, die sowas halt irgendwie bewerten muss. Mhm. Und dann hast du den klassischen Mitarbeiter, der sagt, okay, ist ja nicht mein Laden.
Aber glaubst du wirklich, dass der CISO denkt, er muss alles alleine? Also wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, mit den Enterprise-Unternehmen, mit denen ich gearbeitet habe, hatte ich schon den Eindruck, auch alleine schon durch die Abläufe der Gespräche, dass es da auch schon definitiv klare Hierarchien gibt, weil seine Zeit schlichtweg viel begrenzter verfügbar war und wiederum Rollen, die du eben auch genannt hast, also entweder Teamleads aus Cybersecurity-Teams oder Governance- oder Datenschutz-Teams, dann eben ja auch Parts übernommen haben. Also vielleicht nochmal so, wo denkst du, also wen trifft dieses Problem? Ist das wirklich ein Enterprise-Unternehmen oder mehr Mittelstand? Bei uns hier in Deutschland zum Beispiel mehr ein Problem oder, und da frage ich mich halt auch nach der Machbarkeit. Also nochmal so fürs Verständnis, so wo du denkst, warum das so geschärft werden sollte. Oder vielleicht habe ich auch eine falsche Wahrnehmung.
Nein, die Wahrnehmung ist nicht falsch. Wenn man tatsächlich dann ein bisschen mehr ins Tagesgeschäft abguckt, sieht man einfach diese Diskrepanz. Aus Sicht des CISOs ist das definiert. Mhm. Weil es irgendwie irgendwo geschrieben steht oder tatsächlich vielleicht sogar definiert halt einfach ist, dass es ihn gibt, es gibt eine Security-Leitung, es gibt Security-Analysten, es gibt ein Helpdesk. Das ist für ihn die Kette, die für ihn quasi so die Wahrheit entspricht. Aber dann, nur weil es quasi auf Papier steht, heißt nicht, dass es halt gelebt wird. Und das ist tatsächlich einfach, dass man es tatsächlich auch wahrnimmt, übt und tatsächlich auch mal verprobt, dass man sagen kann, oder tatsächlich auch mal transparent machen, sagt man, sagt, okay, ich als CISO kann mich dann hinstellen und gesagt, das ist nicht generell gesprochen. Es gibt mehr technische CISOs, es gibt strategischere CISOs, es gibt einfach mehr so den Business-CISO. Es sind in Natur unterschiedlichste Typen. Aber grundsätzlich ist es einfach so, dass die wenigsten Unternehmen sowas tatsächlich transparent machen und tatsächlich auch immer wieder verdeutlichen, sagen, okay, hör zu, lieber IT-Leiter, hör lieber Analyst oder an alle, ihr seid ein Teil davon. Ja, euer Zutun ist im Grunde genommen unser aller Erfolg. Ich als CISO kann nur erfolgreich sein, wenn meine Security-Leader, die ich da an der Stelle habe, dass wir an den gleichen Strang ziehen und wir wissen, wie wir miteinander kommunizieren und wie wir wissen, wie wir miteinander arbeiten. Und wir haben es tatsächlich mal verprobt. Und das geht die ganze Kette runter. Und ich glaube, das ist etwas, was, auch wenn es mal auf Papier steht, auch wenn man diese Hierarchie sieht, aber man fühlt sie nicht, weil wir sie nie genutzt haben oder nie gezwungen worden, sie eigentlich zu nutzen, in einem positiven Sinne der Kollaboration, der Dynamik und nicht in der, dass man sagt, okay, ist ja nicht mein Problem, es ist ja sein Problem, so, er muss das ja lösen. Und dass es nicht so übers Zaunwerfen ist, sondern dieses Kollaborative, das ist etwas, was ungeheuer viel Zeit und Effektivität frisst und Geld frisst, weil man es dann versucht, irgendwie mit irgendwelchen anderen Pflasterchen zu stopfen, statt einfach miteinander zu arbeiten.
Ich finde auch, dass deine These ein Indiz unterstützt. Das sind die Stellenanzeigen, die man so sieht. Ja. Weil ich finde, gerade in unserer Branche sind die, ich schaue die mir regelmäßig an und denke schon immer wieder, oh Mann, also das Anforderungsprofil, das klingt so weit, so breit, so groß, dass da tatsächlich man annehmen kann, dass wenn ich also ein Unternehmen bin oder zuständig bin für die Stellenausschreibungen, ich vielleicht zum Beispiel an die Hierarchie sozusagen vielleicht denken könnte und meine Stellenausschreibung auch vielleicht etwas anpasse und nicht quasi von jeder Rolle alles erwarte, sondern viel spezifizierter mit einem Ausklang auf oder einem weiteren Skill, nämlich genau dieses Teamsports, ne, des Teamworks und dem Sicherheitsgefühl vermitteln. Da sind auch noch andere und ihr werdet ein großes Ganzes. Das könnte deine These unterstreichen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe gerade letztens mal wieder durchgeschaut und dachte, wow, wer soll das eigentlich erfüllen? Und da hatte ich den Eindruck, es gibt einen Mangel an klarer Rollendefinition. Ne? Weißt du, wie ich meine?
Ja, definitiv. Also jeder, der sich, auch wenn man tatsächlich eher so als in einem partnerschaftlichen Verhältnis sich mit irgendeinem Unternehmen beschäftigt, sage ich immer, schaut euch die Stellenanzeigen an. Weil das Stellenanzeigen sind so der Spiegel, wie im Grunde genommen die ticken, was tatsächlich sie irgendwie so umtreibt. Und ich habe gar nicht so lange her, vor 2-3 Tagen mit so einem Personalberater gesprochen und wir könnte man eine ganze Folge drum machen. Und der hatte mir tatsächlich mal erklärt, wie so diese Stellenausschreibungen geschrieben werden. Das hat man quasi 10% davon, was da drin steht, sind diese Kernfunktionen, die man irgendwie erfüllen könnte. Auf diese 10% wird so eine Prise drüber gestreut, von wegen, was müsste ich denn noch reinpacken, tatsächlich, um coole Leute anzuziehen? Hat vielleicht gar nichts mehr mit dem Job, aber ich muss ja irgendwas so ein bisschen reinsprinkeln an Verantwortung, an sonst irgendwas, da sonst kriege ich keinen, der sich drauf bewirbt.
Ja.
Und on top packe ich nochmal alles so, wo ich sage, okay, keine Ahnung, ob das tatsächlich jemals relevant sein müsste, aber es fühlt sich so an, es wäre ganz gut, wenn er das auch noch könnte. Weil es könnte ja also in 2, 3, 5, 10 Jahren vielleicht so weit sein, dass man so eine Fähigkeit irgendwie auch braucht. Und dann bläht es einfach so auf und dadurch kommt ja oft auch diese Frustration, dass Leute sich auf solche fancy Sachen bewerben und dann kommen sie an diese Stellen und denken, okay, ja, was ist jetzt eigentlich wahr davon? Wann kommt denn sowas, was tatsächlich dann in meiner Rollenbeschreibung steht, dass ich XY machen muss? Dabei war das halt nie eine wirkliche Anforderung, sondern war mehr so ein bisschen magischer Puder, um Leute anzuziehen.
Ja, und ich glaube, dass ich dadurch auch verhindere, was wir ja dringend brauchen in unserer Branche. Das ist das gezielte Ansprechen ja auch weiterhin von Quereinsteigern. Es ist ja nicht ohne Grund so, dass es viele Entwicklungskampagnen auch gibt. Gerade auch hier, ich meine, es gibt tolle Kampagnen, ja, also von der Telekom Security, großartige Programme, die Allianz hat tolle Programme, also es gibt, die sind ja öffentlich einsehbar, da erzählt man jetzt ja nichts Geheimes. Ja. Und wo sie ja wirklich auch sagen, so wir tun unseren Anteil, Talente zu entwickeln und dass wir eben auch Leute anziehen, die vorher vielleicht nie gedacht hätten, in diesem Bereich zu gehen. Ne? So, oder auch, ich hatte auch ein anderes ganz inspirierende, das war auch ein Ziel eines großen Unternehmens hier in Hamburg, Logistiker. Er sagt, ich habe komplett Branchenfremde eingestellt für zum Beispiel die Awareness-Themen, weil wir brauchen einfach auch andere Leute und die wachsen da jetzt peu à peu rein, ne, in ihrem Level und die haben aber die richtigen Soft-Skills mitgebracht. Das fand ich auch ganz spannend. Aber nochmal zurück zur Hierarchie. Also was sind denn unsere letzten 3 Minuten laufen? 3 konkrete Tipps, die wir jetzt unseren Hörern mitgeben können. Was können sie machen? Ja, Bewusstheit darüber, das ist das eine, aber was sind so konkrete Handlungsoptionen?
Vielleicht noch ganz kurz vorher, weil ich habe noch Teil deiner Frage vorher noch unbeantwortet gelassen. Ist es für jedes Unternehmen, was ist mit dem Mittelstand? Im Grunde genommen gilt es für jedes Unternehmen, egal welche Größe es ist. Die Größe entscheidet im Grunde genommen nur über die Hierarchiestufen. So ein Mittelständler hat vielleicht nicht zwangsläufig irgendwie einen CISO, vielleicht hat er sowas wie einen Direktor oder einen Security-Leiter, der im Grunde genommen schon mit der Geschäftsführung spricht. Das heißt, es ist einfach im Grunde genommen, die Verantwortlichkeiten sind immer die gleichen, teilen sich dann einfach auch nur auf weniger Rollen auf. Kann effizienter sein, kann schwieriger sein. Es hängt immer davon ab, es ist am Ende der Mensch, der im Grunde genommen entscheidet. Wenn ich einen falschen Menschen an der falschen Stelle habe, kann ich nicht gutes Ergebnis warten. Und zudem zu den konkreten Tipps, mal jetzt von dem Offensichtlichen abgesehen, dass man sowas wie Teamwork tatsächlich einfach fördern musste. Dass man tatsächlich sagt, okay, lass uns das irgendwie üben, lass uns das irgendwie praktizieren, so schauen, wie das ist. Dass man sagt, okay, man und das Thema auch Aus- und Weiterbildung nicht irgendwie als weiterhin nicht mehr also als Bonus, als Goodie sieht, sondern sagt, man geht tatsächlich mehr in dieses kontinuierliche Lernen, in das, wo man jeden Tag, jede Woche ein bisschen was. Es muss nicht immer der 20-Tage-Kurs pro Jahr sein, sondern tatsächlich eben dieses kontinuierliche, relevante Lernen. Viel wichtiger, das haben wir ja beide aus unserer Erfahrung ja gesehen, ist tatsächlich so ein Security-Champion-Programm zu entwickeln, wo ich sagen kann, in jedem Bereich, egal ob was es zu tun hat, jeder Bereich, ob es Marketing ist, ob es vielleicht HR ist oder wie auch immer, es gibt einen Menschen, den man quasi ein bisschen näher involviert, diese Themen Security beibringt, den man im Grunde genommen in seinem Bereich so als Mini-TISO dann schon mal hat, der im Grunde genommen durch dieses Einbinden im Grunde genommen schon intrinsisch motiviert, dieses Wissen zu teilen, ein bisschen auch speziell irgendwie drauf zu achten, in einem Bereich, der vielleicht gar nicht so IT-fokusmäßig ist. Aber ich habe diesen einen Wissenden, den ich ganz nahe habe und fragen kann und der im Grunde genommen involviert ist. Und gerade dieses Champion, Security Champion Programm, finde ich, ist etwas, was sehr effizient helfen kann, ohne große Invest, weil das meistens Leute sind, die schon da sind und das Talent schon haben.
Und weißt du was? Das ist die mega Überleitung zu unserer zweiten Folge. Da sprechen wir mal darüber, wie man eigentlich ein Security Champions Programm implementiert in ein Unternehmen. Was hältst
du davon? Wir das.
Finde ich mega. Hermin, das war mir eine Freude. Die erste Folge ist im Kasten. Ich freue mich total. Ein neues Thema, neues Motto. Ich hoffe, wir versprechen uns nicht zu oft. Ne? Das andere ist noch voll drin. Human Improve Cyber.
Ja, wir werden ein bisschen brauchen, bis sich das bei uns, glaube ich, gesetzt hat. Aber ja, es gibt so viel, über was wir reden können. Ich glaube, dieses Jahr wird dieses Faktor Mensch relevanter sein, als es jemals vorher war.
Ja, volle Zustimmung. Ja, Mensch, vielen Dank, lieber Nermin. Das war super hilfreich. Und wir freuen uns auf euch, auf die zweite Folge. Und da sprechen wir über Security Champions. In diesem Sinne, habt alle einen guten Start in die Woche, in den Tag, in die Nacht, wann auch immer ihr uns hört.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.